Paris 1897. Der junge Dichter Edmond Rostand ist in Not. Sein letztes Stück floppte und er leidet unter einer Schreibblockade. Glücklicherweise ist der größte lebende Bühnenstar sein Fan, Sarah Bernhardt. Eines Tages taucht die Diva unvermittelt auf.
Heute komme ich nicht meinetwegen. Ich komme ihretwegen, mein lieber Poet, um zu hören, wie es Ihnen geht. Ich hoffe gut.
Nun ja, ich...
Sehr schön. Und dann komme ich wegen Coquelin, dem großen Coquelin.
Der berühmte Komödiant Coquelin braucht ein Erfolgsstück und sie hat Rostand vorgeschlagen. Der französische Spielfilm Vorhang auf für Cyrano erzählt frei die Entstehungsgeschichte des größten Bühnenerfolgs der französischen Theatergeschichte, Cyrano de Bergerac. Rostand sagt zu, hat aber keine Ahnung, worüber er schreiben soll. Ein Bekannter schlägt die Historienfigur Cyrano de Bergerac vor. Dann bittet ihn sein Freund Leo um einen Gefallen. Rostand soll ihm, versteckt unterm Balkon, Liebesschwüre für die Angebetete soufflieren.
Wenn meine Worte zögerlich sind,
Dann weil es so dunkel ist.
In der Dunkelheit.
Suchen Sie Ihr Ohr.
Aber das reimt sich doch gar nicht.
Es funktioniert. Edmond schreibt nun für Leo Liebesbriefe und die Idee vom Ghostwriter Cyrano ist geboren. Regisseur Alexis Michalik hat mit Vorhang auf für Cyrano sein eigenes, in Frankreich hochdekoriertes Bühnenstück verfilmt. Hoffentlich war das Stück klüger als dieser altbackene Ausstattungsschwank auf der großen Leinwand mit den lauen Gags über Dieven und Schmierendarsteller. Warum ein Historienversdrama wie Cyrano, das trotz seiner altmodischen Form politische Implikationen besaß, so den Nerv seiner Zeit traf, erschließt sich nicht. Im Film ist der biedere Autor bei seiner Stoffwahl ja eher wahllos. Die Kunst ist hier ein aus der Not geborenes Zufallsprodukt, ohne Haltung, aber unterhaltsam. Damit erzählt Michalik wohl mehr über das eigene als über Rostands Kunstverständnis. Nordsyrien in der Dschihadisten-Hochburg Idlib. Im Auto hört der radikal-islamistische Rebellenführer Abu Usama ein Lied über die Vernichtung der Feinde Gottes. Neben ihm sitzt der Regisseur des vielfach ausgezeichneten und Oscar-nominierten Dokumentarfilms Of Fathers and Sons, die Kinder des Kalifats, Talal Derki. Der syrische Regisseur lebt seit 2014 in Berlin. Für seinen Film ging er zurück nach Syrien und gab sich als islamistischer Kriegsfotograf aus. Er lebte fast 2,5 Jahre mit Abus Familie und begleitete die beiden 12- und 13-jährigen Söhne Ayman und Osama. Die Kinder spielen mit einer selbstgebauten Flaschenbombe Tretminenräumen. Zur Schule dürfen die Brüder nicht mehr, sie sollen bald zu Gotteskriegern ausgebildet werden. Am bedrückendsten wirkt im Film nicht die Gehirnwäsche, der die Kinder ausgesetzt sind, vielmehr ist es die Alltäglichkeit, mit der das geschieht. Abu geht liebevoll mit den Söhnen um. Wenn die Kinder Krieg spielen, sieht das ganz unschuldig aus. Aber dass Töten und Märtyrertod einziger Lebenszweck sind, bekommen sie bei jeder Gelegenheit vermittelt, einschließlich Enthauptungsvideos. Am Ende des Films geht der ältere Sohn ins Ausbildungslager, der jüngere will dagegen wieder in die Schule. Trotz Gehirnwäsche bewahren die Kinder eigene Gedanken und damit gelingt es Derki, dem Terror etwas von seinem Schrecken zu nehmen. Die Macht der totalitären Gotteskrieger über die Gedanken der Kinder zeigt sich hier als begrenzt. Todesnähe ist auch das Thema des Oscar-prämierten amerikanischen Dokumentarfilms Free Solo. Alex Honnold ist ein Star des Free Solo, eines lebensgefährlichen Sports, bei dem die Athleten ohne Seil klettern. Der Film begleitet Alex bei der Vorbereitung und beim Erklimmen eines fast senkrechten, knapp 1000 Meter hohen Felsens.
Ich will nicht runterfallen und sterben, aber es hat so was Befriedigendes, sich selbst herauszufordern. Das Gefühl verstärkt sich noch, wenn man dem Tod ins Auge sieht.
Man fühlt sich an die Todessehnsucht der Gotteskrieger in Syrien erinnert. Aber Alex ist kein Hasardeur, der eher nerdige Typ bereitet sich akribisch vor. Regisseurin Elizabeth Chai Wazzarelli nennt Alex' Geschichte nachahmenswert, obwohl beim Free Solo viele tödlich verunglücken, wie man erfährt. Die Passagen, in denen Alex' Angehörige über ihre Ängste sprechen, sind entsprechend auch interessanter als die spektakulären, aber makaber mit dramatischer Musik unterlegten Kletterszenen. Diese Inszenierung der Gefahr und das sehr amerikanische Gerede über das Ideal, seinem eigenen Weg zu folgen, hinterlassen einen fragwürdigen Eindruck dieses Films, die man durchaus mit Interesse folgen kann.